wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, einen tollen vierten Advent. Vier Sonntage Vorlauf vor Weihnachten. Wer von euch war noch nicht auf einem Weihnachtsmarkt? Ihr habt nur noch wenige Tage Zeit. Aber man muss nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, um Weihnachten feiern zu können. Das will ich an der Stelle aber auch noch deutlich sagen. Ich möchte euch mitnehmen in das Jahr etwa 5 vor Christus heute Morgen. Wenige Jahre vor der Zeitenwende. Herodes der Große war damals knapp 50 Jahre alt und schon über 25 Jahre an der Macht. Er hatte sich sein Reich mit Gewalt aufgerichtet. Seine Herrschaft hat er sich in Rom besorgt, wo er durch Fürsprache bei Kaiser Octavian und Antonius ordnungsgemäß zum König der Juden eingesetzt wurde. In seiner Regierungszeit brachte er dem Land eine ganze Reihe von Wohltaten. Er hat in Hungersnotzeiten sehr deutlich unterstützt, hat auch das Bauwesen so richtig angekurbelt. Also unsere Bauingenieure, die haben sich damals die Hände gerieben. Da gab es richtig was zu tun. Und die von ihm errichteten Militäranlagen und Befestigungen machten Palästina auch frei von all den Überfällen, die sonst von der Nachbarschaft her bei ihnen gelandet waren. Dieses stark angekurbelte Bauprogramm brachte natürlich auch den Handel zum Blühen. Und die wirtschaftlichen Bedingungen zu dieser Zeit verbesserten sich sichtbar. Insofern müsste man eigentlich sagen, Herodes war ein ziemlich erfolgreicher Herrscher. Was ihm dabei aber nicht gelang, ist, die Freundschaft des Volkes irgendwie für sich zu gewinnen. Seine Herkunft, er war Idumäer, Nachfahre von Edomitern, stempelte ihn in ihren Augen zum Ausländer. Und seine Bereitschaft, heidnische Kulte zu unterstützen, weckte auch Misstrauen hinsichtlich seiner Treue zur jüdischen Religion. Und trotz der Tatsache, dass er einen neuen, einen außerordentlich prächtigen Tempel errichtete, den er auch hin und wieder beiläufig besuchte, war er nie wirklich ein gottesfürchtiger Mensch. Er missbrauchte die Priesterschaft so als sein politisches Werkzeug und seine lockere persönliche Lebensführung machte ihn den frommen Leuten verhasst. Seine Macht war durch viele Intrigen am Hof ständig in Gefahr und er sicherte sich durch politisch motivierte Morde vor möglichen Konkurrenten ab. Er schreckte nicht einmal davor zurück, seine eigene Frau und seine Söhne hinzurichten. Einmal wandte er sich an den Kaiser Augustus, um von ihm die Genehmigung zur Hinrichtung seines Sohnes Antipater. So muss man mal heißen, Antipater, gegen den Vater. Um diese Hinrichtung, da eine Genehmigung dafür zu bekommen, hat er dann sich dann beim Kaiser geholt. Und dann hat der Kaiser natürlich wissen wollen, warum. Sein Sohn Antipater hatte versucht, sein Sterben, also das Sterben von Herodes, zu beschleunigen. Und Augustus bemerkte dazu dann in einem lateinischen Wortspiel mit einem ziemlich beißenden Witz, er wäre lieber das Schwein von Herodes als sein Sohn. Herodes starb schließlich doch nach langem Siechtum, 1. April 4 vor Christus, unter großen Schmerzen und von Erinnerungen an seine Morde heimgesucht. Unser Herr Jesus Christus wurde noch zu seinen Lebzeiten geboren. Matthäus berichtet uns davon. Weise aus dem Morgenland waren gekommen, um dem neugeborenen König der Juden zu huldigen. Und diese Begebenheit, die möchte ich heute Morgen mit euch gemeinsam betrachten. Man verbindet sie ja immer mit Weihnachten und auch der Krippe, auch wenn das nur teilweise stimmt, aber dazu später. Wir finden die Geschichte bei Matthäus im Kapitel 2 und ich möchte jetzt mal diese Verse lesen. Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volks zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Und daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Und deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gott lässt sich finden. Von denjenigen, die aufrichtig nach ihm suchen. Von denjenigen, die ihn suchen, um ihm Ehre zu erweisen, ihn anzubeten. Wir können in diesen Geschehnissen um die Weisen so viel von Gottes Treue, von seiner Allmacht, seiner Liebe, seiner Fürsorge entdecken. Gott ist um jeden Menschen besorgt. Deswegen hat er ja seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt, als Mensch, mit dem Ziel, uns zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Und dann, als zweites wichtiges Ding, uns diesen Weg zu Gott, dem Vater, freizumachen. Und seitdem ist die entscheidendste Frage eigentlich für jeden Menschen: Wie stehe ich zu Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Entdecke ich in ihm das Kind in der Krippe, das jedes Jahr zu Weihnachten für eine friedliche Atmosphäre sorgen soll? Oder sehe ich in dem Kind in der Krippe schon den, der einen Anspruch auf mein Leben hat, weil er der König, der Herrscher über alles ist? Wir wollen sehen, was bei den Weisen so innerlich vorgegangen ist, für was sie sich entschieden haben. Sie haben sich auf die Suche gemacht und dabei festgestellt, Gott lässt sich finden und er hilft bei der Suche. Gott lässt sich finden und er hilft bei der Suche. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Siehe, dieses erste Wort öffnet diesen Abschnitt und das zeigt, da ist irgendwas passiert, was so ungewöhnlich war, was außerordentlich war, was überraschend ist. Da erscheint eine Gruppe von Weisen, von Magiern, von Sehern aus dem Osten in Jerusalem. Kapitel 1, Vers 20 haben wir dieses Siehe auch schon mal da. Erscheint plötzlich der Engel. Siehe. Und als der auf der Bildfläche erscheint, sind alle verwundert. Und genauso wie das da ist, ist das auch hier bei den Weisen. Die tauchen da auf mit dieser Frage und alle sind völlig perplex. Sie verwundert, dass diese Weisen da gekommen sind, diese Fremden aus dem Osten. Niemand hatte mit ihnen gerechnet, niemand hatte sie eingeladen. Was hatten die Ausländer denn auch schon in Jerusalem zu suchen? Wer waren die eigentlich? Das waren hoch angesehene Adelsleute, Ratgeber des Königs, und die verstanden sich auf Astronomie, also Sternenkunde und Sternendeutung. Sie kamen von Osten, wahrscheinlich aus Babylonien. Sie hatten einen Stern gesehen, den sie als den Stern des kommenden Königs identifizierten, des kommenden Königs der Juden. Das war also nicht ein einzelner Old-Age-Guru, der irgendwie mal so eine verrückte Idee hatte. Das war schon eine Gruppe von Leuten. Die Bibel berichtet uns zwar nicht, wie viele es waren. Und da gibt es verschiedene Zahlen, die dazu kursieren. 3, 4, 8, 14, 12. Und wir lesen auch nichts davon, dass sie Kaspar, Melchior und Balthasar geheißen haben. Es war im Mittelalter so eine Geschichte. Und die Weisen wurden mit diesen Namen entsprechend verbunden. Aber was ganz deutlich war, sie waren kompetente Fachleute ihrer Zeit und wurden höchstwahrscheinlich von mehreren Dienern und auch Soldaten begleitet. Wie aber konnten sie in einem Stern, in diesem Stern etwas identifizieren, was mit dem König der Juden zu tun hatte? Genaue Antworten darüber kann ich nicht geben, allein schon der Zeit wegen. Das haben andere versucht. Es gibt ein tolles Buch von Werner Papke, Das Zeichen des Messias. Der Stern, das Zeichen des Messias, das wäre mal interessant zu lesen. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Stern die Weisen einen Teil des Wegs vor ihnen herging, wie die Wolken, die Feuersäule beim Auszug des Volks Israel aus Ägypten. Es ist zudem gut möglich, dass die Weisen auch bei den Diaspora-Juden, die es zu ihrer Zeit ja auch noch gegeben hat in Babylonien, dass sie bei denen sich erkundigt haben und dass sie von denen und in den Schriften gefunden hatten, da gibt es einen kommenden König, der über allem steht. Die Diaspora-Juden hatten ja teilweise eine hohe Stellung erhalten. Daniel und seine Freunde, kann ich nur kurz daran erinnern. Viele Gelehrte der damaligen Zeit kannten auch die Schriften des Alten Testaments. Die Weisen vertrauten ihren Informationen und Beobachtungen jedenfalls so sehr, dass sie sich auf den Weg nach Jerusalem machten. Sie rechneten damit, natürlich in der Hauptstadt den neugeborenen König zu finden und ihm zu huldigen, sich ihm zu unterwerfen. Und mit ihrer Frage, wo ist denn der neugeborene König der Juden, lösten sie aber etwas ganz anderes aus, als was sie sich vielleicht vorgestellt hatten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Herodes und ganz Jerusalem? Nun, nach dem, was wir von Herodes und seiner Grausamkeit und seinem Durchsetzungswillen wissen, eigentlich kein Wunder. Herodes fragte sich, warum er erst von Ausländern von diesem Königssohn zu hören bekam. Konnte eine Verschwörung gegen ihn so weit schon Fuß gefasst haben, dass er trotzdem noch keine Kenntnis hatte davon? Wie viel Gefahr verbarg sich für ihn hinter dieser Situation? Gerade erst hat er einige fanatische Pharisäer hinrichten lassen, die nach Aussage eines der damaligen Geschichtsschreiber einer seiner Verwandten geweissagt hatten, dass ihr Nachkomme der Nachfolger von Herodes werden sollte. Das war sicherlich auch ein Grund, warum ganz Jerusalem erschrak. Sie fürchteten ein weiteres Blutbad, bei dem Unschuldige wieder als Sündenböcke würden herhalten müssen. Und wie versucht Herodes nun, diese Situation in den Griff zu bekommen? Natürlich auf die altbewährte Methode. Das Kind musste vernichtet werden. Und er fängt das ganz gerissen an. Er hat ja inzwischen genug Erfahrung gesammelt. Ich lese nochmal diese Verse 4 bis 9. Lest sie gerne mit. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Juda, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Und da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich, ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Zeit. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind. Und dann gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Und mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Herodes holt sich die theologischen Führer herbei und fragt sie, wo denn der Christus, der Messias, geboren werden sollte. Er hatte begriffen, dass dieser neugeborene König etwas anderes war als die anderen Nebenbuhler vorher. Und er brauchte genaue Informationen. Und er bekam sie. Nach Micha 5, Vers 1 sollte dieser König in Bethlehem in Juda geboren werden. Jetzt brauchte er nur noch was? Den genauen Zeitpunkt. Und dann konnte er handeln. Doch von seiner Ahnung, dass dieses Kind der Messias sein könnte und das, was er so vorhatte, ließ er natürlich nichts verlauten. Das darf die Öffentlichkeit natürlich nicht erfahren. Also, was macht er? Er bestellt die Weisen heimlich, nachts zu sich. Möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Und dann erkundigt er sich bei ihnen genau, wann ist denn dieser Stern zum ersten Mal erschienen? Und damit hätte er das Geburtsdatum so etwa. Und dann schickt er sie noch in der Nacht los, nach dem Kind zu suchen und bittet sie um einen Bericht, angeblich, um auch ihm, dass er auch selber hingehen könnte und dem Kind huldigen könnte. Und wir merken es, der Mord ist fast perfekt. Was mag diese Aktion bei den Weisen eigentlich alles ausgelöst haben? Was ist bei denen durch den Kopf gegangen? Sie hatten das ja bemerkt. Der von ihnen gesuchte neugeborene König stammte nicht aus der aktuellen Königslinie, nicht aus dem gegenwärtigen Königshaus. Die religiösen Führer hatten nichts bemerkt. Bedeutete das vielleicht, dass all ihre Mühe umsonst gewesen wäre? Hatten sie nicht genug Untersuchungen angestellt? Hatten sie die Sterne falsch gedeutet? Und dann diese Geschichte mit diesem nächtlichen Treffen mit dem König. Und dann sollen sie noch in der Nacht aufbrechen. Und bei ihnen ist die Frage, was will der König wirklich? Versucht er sie zur Liquidation des eigenen Nachfolgers zu missbrauchen? Und dann natürlich auch die große Frage, wie steht es denn um ihre eigene Sicherheit? Fragen über Fragen. Immerhin, sie haben jetzt eine genauere Ortsangabe, Bethlehem. Doch das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Der Stern zeigte ihnen den Weg weiter und blieb genau über der Stelle stehen, wo der Herr Jesus war. Und diese Erfahrung, dass der Stern das bestätigt, wir sind auf dem richtigen Weg, hat ihnen Mut gemacht, hat ihnen neuen Mut geschenkt. Gott steht zu seinem Wort, er ändert sich nicht, er sagt nicht heute ja und morgen nein. Und das ist nicht nur neuer Mut, den sie bekommen, nein, Gott schenkt ihnen eine tiefe Freude darüber, dass sie den Gesuchten gefunden haben. Vers 10 bis 12. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann in einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, und reisten deshalb auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie den Stern sahen, überglücklich, höchst erfreut. Das war es, was sie brauchten. In Jerusalem waren ihre Erwartungen ziemlich gedämpft worden. Eigentlich auf dem Tiefpunkt ihrer Reise angelangt. Sollte ihre Suche vergeblich gewesen sein? Aber durch den Stern wurden ihre Zweifel weggewischt. Und Gott bestätigte ihnen erneut, ich führe euch zum Ziel. Er lässt sich finden. Hier lesen wir von einem Haus in Bethlehem, über dem der Stern stand. Merkt es? Nicht mehr die Krippe. Diese Begebenheit fand also einige Zeit nach der Geburt Jesu statt. Der Stern, den die Weisen gesehen hatten, ging zur Geburt des Messias auf. Und dann waren ihre Untersuchungen natürlich da und auch die gemeinsamen Überlegungen, die haben auch Zeit in Anspruch genommen. Wie gehen wir jetzt das an? Eine Reise muss vorbereitet werden. Und dann brauchten sie auch damals einige Wochen, um aus dem Osten nach Jerusalem zu kommen. Da gab es noch keine Flieger Und man konnte auch nicht den direkten Weg wählen, der wäre nämlich durch die Wüste gegangen. Die mussten also den Flüssen entlang im Norden einen schönen Umweg machen. Die waren schon ordentlich unterwegs. Sie gingen dann in dieses Haus hinein und fanden den, den sie gesucht hatten. Sie fanden den, den sie gesucht hatten. Jesus Christus, den neugeborenen König. Und konnten endlich das tun, auf das sie sich aufgemacht hatten. Für das sie sich aufgemacht hatten. Diese lange, beschwerliche Reise auf sich genommen haben. Sie wollten sich ihm unterwerfen, ihm huldigen, ihn anbeten. Von einem Baby, einige Monate alt, knieten sich diese Gelehrten hin und berührten mit ihrer Stirn den Boden. Wow, was hatten die verstanden von dem kleinen Kind, das da vor ihnen stand, lag, saß. Ein Zeichen der absoluten Unterwerfung, der Ehrung. Und dann kamen die Geschenke natürlich auch noch dran. Gold, Weihrauch, Myrrhe, das sind natürlich die Sachen, die kleine Kinder so brauchen zum Spielen. Ne? Einige Kirchenväter meinten, diese drei Gaben hätten symbolische Bedeutung für den Dienst von Christus als König, dem anzubetenden Gott und dann auch dem bitteren Sterben am Kreuz. Und diese Analogien machen auch Sinn. Auf jeden Fall unterstreichen die Geschenke der Weisen aber, dass sie sich unter das Kind gebeugt hatten. Zeigte etwas, was in ihren Herzen war, wie sie das Kind sahen. Und dann erhalten sie von Gott im Traum direkt die Anweisung, nicht mehr bei Herodes vorbeizuschauen. Dadurch werden sie davor bewahrt, als Spione der Mordlust des Königs missbraucht zu werden. Gehen einen anderen Weg als den sie gekommen waren. Und bis Herodes begreift, und eingreifen kann, hat Gott dafür gesorgt, dass sein Sohn sich an einem sicheren Ort befindet. Was für eine Geschichte. An diesem kleinen Ort Bethlehem wird Gott als Mensch geboren. Und wir sehen so viele Reaktionen, Ignoranz, Ablehnung, Hass und auf der anderen Seite auch Staunen und Anbetung. Die Reaktionen auf Jesus, den Messias, waren von Herodes, von den Frommen der damaligen Zeit, von den Weisen einfach sehr, sehr unterschiedlich. Hass von Herodes, der seine Macht in Gefahr sah. Freude, Dankbarkeit, Hingabe von den Weisen, die wussten, wir sind Gott begegnet. Sind diese Reaktionen nicht auch ein Bild für die Spannweite der Reaktionen von Menschen heute auf Jesus? Wie sieht es heute aus am letzten Sonntag vor den Weihnachtsfeiertagen? In wenigen Tagen sind Geschenke verteilt. Man schaut zurück auf Zeit mit der Familie. Alltag holt uns dann schneller ein, als uns lieb ist. Aber was bleibt von der eigentlichen Realität von Weihnachten? Jesus Christus, der Erlöser, war und ist das Geschenk Gottes an die gesamte Menschheit und an jeden Einzelnen. Die Weisen haben auf das Geschenk Gottes richtig reagiert. Sie haben dem Geburtstagskind etwas geschenkt, sich selbst. Sie haben durch ihre Unterwerfung deutlich gemacht, wir unterwerfen uns Gott und wollen ihm im Allen gehorchen und ihm dienen. Sie kamen von einem Glauben an Sterne und Zeichen und von irgendwelchen Informationen hin zum Glauben an den lebendigen, menschgewordenen Gott. Und dann gingen sie einen bezeichnend anderen Weg. Von dieser Begegnung weg waren sie innerlich anders. Gott redet zu ihnen neuerdings in Träumen. Wow. Sie gehen auf einem anderen Weg zurück als auf dem, den sie gekommen waren. Und in dem können sie für uns ein großes Vorbild sein. Weihnachten ist ein Fest der Hingabe. Gott gibt uns seinen Sohn. Und was ist dieser Sohn, dieses Geschenk Gottes mir wert? Vielleicht hast du sowas im Zusammenhang von Advent, Weihnachten nicht erwartet. Wir haben genug Gründe, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, Gott nicht komplett zur Verfügung stellen, dass wir uns eben ihm nicht unterwerfen, genau das tun, was er als unser Schöpfer eigentlich verlangen kann. Vielleicht geht es uns zu sehr um unseren eigenen Ruf, unser Image. Kann es sein, dass wir, vielleicht nicht ganz so brutal wie Herodes, aber trotzdem um uns herum, einfach nur ausschlagen, das, was Gott uns als Geschenk anbietet? Aber wir treffen den Falschen. Wir treffen nicht Gott, wir treffen uns selbst. Gott möchte uns beschenken. Warum wehren wir uns? So sehr Herodes und die Weisen auch im Vordergrund dieser Begebenheit stehen, hinter all dem, denke ich, leuchtet Gottes suchende Liebe hervor. Er ist der Gott, der sich finden lässt, der Menschen auf der Suche auch noch hilft, durch ganz unterschiedliche Anstöße, wie zum Beispiel den Stern, ein Wort, das hängen bleibt. Heute so viele Muslime, die Träume haben. Bewahrung auf dem Weg, so viele Dinge. Gottes Liebe leuchtet hervor. Warum hat Matthäus diese Begebenheit berichtet? Ich glaube, er macht damit gleich zu Anfang seines Evangeliums deutlich die frohe Botschaft, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde, gilt allen Völkern, auch den sogenannten Heiden. Was können wir von den Weisen lernen? Gott gehorchen ist wichtiger als Menschen hofieren. Die Suche nach Gott bleibt nie unbeantwortet. Gott lässt sich finden. Und Gott gebraucht zur Führung seiner Leute auch äußere Umstände, manchmal sogar seine Feinde. Und wenn man Gott gefunden hat, dann löst das große Freude und Hingabe aus. Wir alle haben uns in den vergangenen Wochen einfach durch die Adventszeit wieder auf den Weg nach Bethlehem gemacht. Meine Frage ist, haben wir das bewusst gemacht? Oder ist das nur einfach da, weil es jedes Jahr da ist? Was wollen wir dort finden? Frieden zum Fest wäre schön, wenn man nur wenige tausend Kilometer Richtung Osten geht. Ruhe vom Stress. Ich habe von vielen gehört, ich habe schon meinen letzten Arbeitstag gehabt für dieses Jahr. Ja, das sind alles nette Extra-Geschichten. Aber es geht doch an Weihnachten nicht um uns, nicht um mich. Die Weisen hatten sich gut auf dieses Fest vorbereitet. Sie wollten den neugeborenen König, den Messias, anbeten, sich ihm unterwerfen. Sie haben sich innerlich darauf vorbereitet, untersucht, sich auf den Weg gemacht. Was ist denen auf den Wochen, auf dem Kamelrücken oder wo auch immer sie drauf geritten sind, wohl durch den Kopf gegangen? Da war eine innere Vorbereitung darauf, dem König zu begegnen. Sie haben ihre Geschenke nicht erst am 24. am Morgen gekauft. Mit welcher inneren Erwartung und Vorbereitung wir uns auf den Weg nach Bethlehem machen, zeichnet vor, wie wir Weihnachten und das neue Jahr erleben werden. Das will ich nochmal sagen. Mit welcher inneren Erwartung und Vorbereitung wir uns auf diesen Weg nach Bethlehem machen, zeichnet vor, wie wir Weihnachten und das neue Jahr erleben. Und dann fallen uns vielleicht diese Verse aus den so bekannten Weihnachtsliedern wieder ein. Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, das habe ich auserkoren, sein Eigen will ich sein. Ich möchte euch einladen,
auf diese Begebenheit mit einem Lied als eurem persönlichen Gebet zu antworten. Auch ein altes Advents- und Weihnachtslied. Geschrieben von Paul Gerhardt, der einen Großteil seines Lebens während des Dreißigjährigen Krieges von 1618 bis 1648 gelebt hat, viel persönliches Leid erfahren hat und trotzdem oder in dem Leid umso mehr an Gott festgehalten hat. Dieses Lied hat 10 Verse. Die ersten 5 Verse sind als Gebet formuliert und die singen wir. Die Verse 6 bis 10 sind mehr so die Verarbeitung dessen und das ins Licht hineinstellen, dass es ja auch einen nächsten Advent gibt, dann wenn Jesus wiederkommt auf diese Erde. Und da steckt eine Menge an Trostworten drin. Manche in dem alten Deutsch, was der Paul Gerhardt halt so an sich hatte. Klar, der hat ja auch vor 400 Jahren gelebt, das ist nicht mehr unsere Sprache heute, aber es lohnt sich, das nachzugucken. In Wikipedia findet ihr da den Artikel mit all den 10 Strophen drin. Und ich möchte euch einladen, zu diesem Gebet und zu diesem Lied aufzustehen und mit mir zu singen.